Danke fürs Lobpreisteam. Danke an den Beamer. Ich danke der Technik, die so unsichtbar ist da hinten. Ich muss mich noch kurz ein bisschen häuslich einrichten. Guten Morgen. Es ist wirklich ein voller Raum heute. Ich freue mich. Ich begrüße euch jetzt auch nochmal von hier vorne. Einige habe ich auch schon persönlich begrüßt. Ich grüße auch, falls jemand am Livestream zuschaut. Ich bin die Elli, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin verheiratet mit dem Shari und wir haben 3 Kinder. Und ich habe die Ehre, heute hier die Predigt halten zu dürfen und es freut mich sehr. Und bevor ich in die Predigt einsteige, wollte ich euch noch einen Gedanken mitgeben, der mich jetzt gerade so durchzuckt hat bei unserem vorletzten oder letzten Lied, wo wir gesungen haben, gnadenbringende Weihnachtszeit. Und irgendwie hat es mich so getroffen und ich wollte euch mal fragen, erlebt ihr die Weihnachtszeit als gnadenbringend? So ein bisschen schmunzeln. Also ich habe so gedacht, das sollte die gnadenbringende Zeit sein für uns und für die Welt auch. Und Jesus, der Herr, Gott, hat alles dafür getan, dass es eine gnadenbringende Weihnachtszeit ist. Er ist gekommen und er hat uns seine Gnade gebracht. Und ob wir diese Zeit jetzt als gnadenbringend erleben oder nicht, das hängt also eigentlich weniger von ihm ab, weil er schon alles gemacht hat, sondern vielmehr von uns. Und dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich, dass an mir sichtbar wird, durch mich sichtbar wird, dass diese Zeit eine gnadenbringende Zeit ist und ich will, dass die Leute um mich rum das als gnadenbringend erleben, soweit ich das kann. Und ich wollte euch irgendwie und mich selber auch ermutigen, ich glaube, ich spreche nicht nur zu mir selber, wie fatal wäre es, wenn wir als Christen, die Jesus kennen, in dieser Zeit als die Nörgler wahrgenommen werden oder als die, die gestresst sind dauernd und die keine Zeit haben für nichts und niemand. Ja, lasst uns ein bisschen Gnadenbringer sein in dieser Zeit, ganz bewusst. Und natürlich immer, aber vielleicht besonders in der Weihnachtszeit. Heute ist der 3. Advent und wir nähern uns mit ganz schnellen Schritten der Feier der Geburt Jesu. Und ich bin ja immer dafür, dass wir uns Bibelstellen, egal ob in der Predigt oder in der persönlichen Zeit, von mehreren Blickwinkeln versuchen anzuschauen. Einmal, um aus einer Bibelstelle das rauszuholen, was drinsteckt, so in der Fülle. Weil sehr oft lesen wir ja Bibelstellen immer wieder und wir betrachten sie auch immer wieder auf dieselbe Weise oder wir haben da schon was Besonderes für uns gefunden und dann lesen wir immer wieder das, was uns mal ganz besonders kostbar war und hoffentlich auch bleibt. Aber es kann wirklich helfen, mal den Standpunkt zu wechseln und von der anderen Seite noch drauf zu schauen, weil das dann auch vielleicht die erste Sichtweise und das Verständnis, was man hatte, noch kostbarer machen kann. Ihr kennt doch sicher alle dieses Bild, wo sich 2 Menschen so gegenüberstehen und in der Mitte ist 6 auf dem Boden. Und der eine sagt, ja klar, 6. Und der andere sagt, nee, 9. Und beide haben ja irgendwie recht, ne? Ich mache gerade ein Praktikum an einer Grundschule in einer 1. Klasse. Und ich habe eine Stunde gehalten und durfte den Zahlenstrahl einführen. Und hatte dafür so Zahlen an die Kinder verteilt. Und dann haben die wirklich angefangen zu streiten über die 6. Emilian hat dann gesagt, nein, die Lilly, die hat doch 9, die hat nicht die 6, die ist jetzt nicht dran. Und die sagt, nein, hallo, guck mal, ich habe 6. Dreh die mal um, das ist 9. Und das meine ich, man kann so verschiedene Perspektiven haben, auch mit der Bibel. Und vielleicht ergänzen die sich dann zu einem noch größeren Bild, was wir bisher nicht hatten. Und obwohl wir uns gerade einstimmen auf die Geburt des Sohnes Gottes und auf dieses phänomenale, zentrale Ereignis, was die Welt verändert hat, weil Gott nämlich Mensch wurde und dann irgendwann am Kreuz gestorben ist und diese 2 großen Feste, das sind irgendwie die zentralen Dinge so für uns als Christen, ich möchte heute trotzdem vorher den Blick noch mal kurz ablenken und auf die Geburt eines anderen Kindes hinschauen. Und deswegen habe ich meine Predigt heute auch genannt, ein 2. Kind ist uns geboren. Und ihr werdet im Verlauf noch verstehen, was ich damit meine. Der Thomas Klimek, der hat mich vor ein paar Wochen, da wollte er den Newsletter schreiben für Dezember, hat er mich nach dem Titel der Predigt gefragt. Und dann habe ich gesagt, Thomas, ich bin noch nicht so weit. Es ist erstaunlicherweise ganz oft erst am Schluss, dass ich einen Titel für meine Predigt finde. Und das ist wirklich noch nicht lange her, dass ich diesen Titel gefunden habe. Genau. Ich danke euch für eure Gnade mit Eva und mit mir heute Morgen. Ich glaube, indem wir uns dieser zweiten Geburt zuwenden und uns dem Leben von diesem zweiten Kind ein bisschen widmen, können wir auch die Geburt von Jesus und dessen, was davon die Folge war, noch mal mehr schätzen und uns selber in der Rolle sehen, die wir dazu haben. Deswegen reden wir heute über Johannes. Johannes der Täufer. Johannes ist 6 Monate früher geboren als Jesus und war sozusagen sein Cousin, also verwandt mit ihm, hat später genauso wie er kein besonders langes Leben gehabt und ist so wie er auch eines gewaltsamen Todes gestorben. Also es gibt unglaublich viele Parallelen im Leben von Johannes und von Jesus, da brauchen wir gar nicht lange zu suchen, dann fallen uns bestimmt noch ein paar mehr ein. Die fangen zum Beispiel beide mit einem J an. Jetzt eigentlich ein Scherz. Wir steigen mal ein bisschen vor der Geburt von Johannes ein, wenn wir den Hintergrund in Grundzügen verstehen, vor dem er geboren ist, vor dem auch Jesus geboren ist, dann verstehen wir auch das Verhalten vom Johannes etwas besser. Also wir befinden uns am Anfang des Neuen Testaments, eigentlich wirklich fast die erste Geschichte, die uns erzählt wird, zeitlich um das Jahr 0. Und ich steige jetzt ganz bewusst am Anfang etwas geschichtlich ein, damit wir verstehen, in welche Zeit hinein Johannes geboren wurde. Und ich denke, das hilft uns dann, ihn als Person, als Mensch vor Augen zu haben und auch seine Botschaft zu verstehen. Nicht nur die Worte, die er gesagt hat, sondern die Botschaft, die Gott uns da reingepackt hat in die Bibel, an uns direkt, was das mit uns zu tun hat. Zwischen dem Alten und dem Neuen Testament liegen ungefähr 400 Jahre, über die in der Bibel so nichts drinsteht. Und was wir darüber wissen, das wissen wir aus anderen Quellen. Und das allein ist schon mal ein kleiner Hinweis, dass es uns wirklich helfen kann, die Bibel noch besser zu verstehen, wenn wir ein bisschen Ahnung auch von der Geschichte haben, wenn wir uns vielleicht auch mal ein Geschichtsbuch nehmen und da drin nachlesen, wie war das eigentlich überhaupt damals so. Denn die Bibel ist kein Geschichtsbuch in erster Linie. Da stehen viele geschichtliche Dinge drin, die was damit zu tun haben und auf die das, was in der Bibel geschehen ist, Einfluss genommen hat. Aber es ist kein reines Geschichtsbuch. Wir können nicht alles darin nachlesen. Und manchmal kommt es dann, dass wir Stellen in der Bibel lesen und irgendwie kommen die uns wie Spanisch vor. Wir verstehen die gar nicht richtig, weil uns ein Puzzlestück fehlt. Und das kann die Geschichte sein. Deswegen ermutige ich euch, ab und zu auch mal die Geschichte vielleicht ein bisschen nachzulesen. Gut, also in diesen 400 Jahren, über die die Bibel da schweigt, das war die Zeit der Makkabäer, für die, denen das was sagt. Und da hat sich das Volk der Juden natürlich weiterentwickelt. Die sind ja nicht 400 Jahre lang genau gleich geblieben. Da hat sich was getan in der Zwischenzeit. In diese Zeit fällt aber auch die Expansion des Römischen Reiches. Ungefähr 63 vor Christus haben die Römer das Gebiet, in dem Johannes und Jesus geboren worden sind, erobert. Ja, und deswegen hören wir im Alten Testament auf, da sind die Römer noch nicht da, und dann fangen wir das Neue Testament an und auf einmal sind da die Römer. Und sehr vieles hat mit den Römern zu tun im Leben von Jesus und im Leben von Johannes. Es war also eine Zeit der Fremdherrschaft. Da kam eine Kultur, die nicht wirklich reibungslos zusammengepasst hat mit der Kultur und dem Glaube der Juden. Da war viel Unruhe. Und dann darf man sich auch die Juden nicht so ganz als einheitliche Gruppe vorstellen. Da gab es sehr viele Untergruppen, verschiedene Parteien kann man sie fast nennen, denn die hatten auch einen gewissen politischen Einfluss in der römischen Kultur und in der römischen Gesellschaft, in der jüdischen Gesellschaft. Und die hatten sehr unterschiedliche Schwerpunkte, haben die Schrift unterschiedlich ausgelegt und interpretiert und gelebt. Eine von diesen Gruppen, die kennt ihr alle, das waren zum Beispiel die Pharisäer. Ich denke, von denen wissen die meisten. Die waren so hauptsächlich aus der Mittelschicht und ihnen war die sehr klare Abgrenzung von den Heidenvölkern unglaublich wichtig. Dann gab es noch eine andere Gruppe, die hießen die Sadduzäer. Die waren so ein bisschen wie die adlige Schicht, weil die von einem Priestergeschlecht ihre Abstammung gesehen haben oder sich da dazugerechnet haben. Die waren zwar ein bisschen konservativ, aber auch sehr diplomatisch. Die konnten noch so am besten mit den Römern, die haben dann irgendwie so ein bisschen Kompromisse geschlossen und die haben sich nicht ganz so schwer getan. Dann gab es die Essener, die waren anfänglich noch sehr eng mit den Pharisäern, das hat sich dann aber stark gewandelt, weil denen die Pharisäer in ihren Regeln, in ihren unglaublich vielen Regeln, immer noch zu lasch waren. Also die Essener waren irgendwie so sehr, sehr radikal, sagen wir es mal so. Und dann kann man vielleicht auch noch die Zeloten erwähnen, obwohl die nicht so eine richtige religiöse Partei waren, sondern mehr so eine Guerilla-Kampfgruppe fast. Die waren absolut gegen die römische Herrschaft und haben versucht, durch gewalttätige Angriffe die Herrschaft zu bekämpfen. Und ich finde es interessant an der Stelle, dass auch Jesus einen von den Zeloten unter seinen Jüngern hatte. Über den ist nicht so viel geschrieben, Simon der Zelot, aber auch einer aus dieser Gruppe war Teil der Gruppe um Jesus herum. Wir lesen in Lukas 1, wie das dann vor sich gegangen ist, bevor der Johannes auf die Welt kam. Da war Zacharias im Tempel und ein Engel ist ihm erschienen. Und ich freue mich, dass auch Blessing in seiner Predigt letzte Woche auf diese Stelle schon Bezug genommen hat. Glaube ich, ich liebe das, wenn es sich so verzahnt, wenn man merkt irgendwie, im nächsten Sonntag ist das knüpft irgendwie so ein bisschen an, thematisch an das, was davor war. Ich lese euch die mal vor. Ich glaube, ich habe eine andere Übersetzung, aber das macht ja nichts. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, also der Vater von Johannes. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zu gerechter Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Das gerade ist die Auftragsbeschreibung von Johannes. Er sollte das Volk für den Herrn bereit machen. Und das heißt hier, er wird im Geist des Elia vorangehen. Elia hat er auch mit ziemlich großen Wundern und ja, mit so Machtdemonstrationen versucht, Gott zu begreiflich zu machen und hat versucht, den Menschen zu zeigen, dass sie umkehren müssen, bis er irgendwann fix und fertig war und so einen Moment hatte, wo er gar nicht mehr leben wollte. Und dann hatte er einen Begegnungsmoment mit Gott und ab dann war er ein anderer Mensch. Aber das ist eine andere Geschichte, die ihr gerne mal nachlesen könnt, aber es ist interessant, so diese Parallelen zu sehen. Johannes ist ein Bote, ein Prophet, der die Menschen zur Umkehr und zur Rückbesinnung auf Gott führen soll. Wir müssen uns beim Betrachten der Geschichte aber immer wieder daran erinnern, dass die Juden ja auf ihren Messias gewartet haben damals. Also in dieser Erwartungshaltung waren und das immer noch sind bis heute. Wenn wir diese Stelle jetzt lesen, dann tun wir das vor dem Hintergrund, dass wir schon wissen, Jesus ist der Messias. Jesus ist gekommen und er ist für uns gestorben und er hat die Erlösung gebracht. Aber im Verständnis von Johannes war das noch nicht die Grundlage, auf die er zurückgreifen konnte, sondern er sollte darauf hinweisen und den Weg vorbereiten. Ja? Johannes hat sich gesehen als ein Prophet mit einer langen Tradition von anderen Propheten, die schon vor ihm waren. Er hat sich praktisch da eingereiht, in die Reihe der Propheten, die immer wieder auf den Messias hingewiesen haben und die zur Buße gerufen haben. Und Johannes war der Letzte. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, aber wir wissen, er war der Letzte, der hingewiesen hat auf Jesus. Aber er hat nicht nur darauf hingewiesen und ist dann irgendwann gestorben in der Hoffnung, sondern er hat auf ihn hingewiesen und dann gibt es diesen einen Moment, wo die beiden sich begegnen und wo Johannes Jesus tauft. Das heißt, Johannes ist ein Prophet, der in seinem eigenen Leben noch die Erfüllung gesehen hat, dessen, wovon er gesprochen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht das eine Gänsehaut, weil das sowas Besonderes ist. Es gibt so viele Propheten im Alten Testament, die irgendwann mal über den Messias sprechen, aber keiner hatte das Vorrecht, ihn zu sehen, zu treffen. Okay, zurück zu Johannes. Er sollte den Weg für den Herrn vorbereiten und wie wir gerade gehört haben, er kam in eine sehr unruhige geschichtliche Situation, wo es immer wieder unter der Oberfläche gebrodelt hat, wo es auch die Zeloten gab. Und die Frage ist jetzt, wie hat Johannes seinen Auftrag ausgeführt? Und wenn wir das anschauen, dann tut er das nur mit Worten. Er greift nicht zur Waffe, er versucht es nicht gewalttätig, er ruft die Menschen einfach nur auf, tut Buße. Und wenn ihr Buße tut, dann kommt und lasst euch als sichtbares Zeichen von mir taufen. Und deswegen lesen wir jetzt mal Lukas 3, die Verse 3 bis 6. Da heißt es, und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Johannes hat nur Worte verwendet und sein Leben war nur dazu da, um auf den kommenden König hinzuweisen. Und ich glaube, er war dabei sehr einsam. Also zumindest kommt mir das so vor. Wir stellen uns ja, glaube ich, alle Johannes immer so als Einzelfigur vor, obwohl es dann auch heißt, er hatte auch irgendwann Menschen um ihn herum. Aber ich glaube, er war trotzdem ziemlich einsam in dieser Rolle, die er hatte. Johannes war sehr mutig. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn wir da gleich ein bisschen weiterlesen in dem Text, dann haut er den Leuten, die ihm zuhören, manchmal ganz schön die Wahrheit um die Ohren. In den Versen 7 bis 8 in derselben Stelle heißt es in Lukas 3, da sagte er zu den Volksscharen, die hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Und fangt nicht an, bei euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Also sprich, ihr braucht euch gar nicht einbilden, dass ihr dadurch gerettet und heilig seid, dass ihr von Abraham abstammt. Oder vielleicht kann man es heute auch ersetzen damit, ihr braucht es euch gar nicht einbilden, dass wenn ihr regelmäßig in die Gemeinde geht, dass ihr dadurch heilig und gerecht seid. Oder wenn ihr euch da engagiert. Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen. Der war mutig, der Johannes. Felix hat auch vor 2 Wochen von Mut gesprochen und davon, mutige Schritte vorwärts zu gehen in unserer Nachfolge. Und ich will uns allen heute auch Mut zusprechen. Wir stehen jenseits des Jahres Null. Ich habe vorhin gesagt, wir wissen schon, dass der Messias gekommen ist. Wir wissen ja, dass er da ist, dass er uns die Erlösung gebracht hat. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Wir wissen, Jesus wurde geboren, Gott wurde Mensch, er kam vom Himmel herab, um uns den Vater zu zeigen und um uns zu offenbaren, wie Gott wirklich ist. Und er starb am Kreuz und er hat unsere Schuld auf sich genommen. Wir sind jenseits der Null. Und das heißt auch, wir sind nicht mehr so einsam unterwegs wie der Johannes, beziehungsweise wir müssen es nicht mehr sein. Aber wie oft in unserem Alltag fühlen wir uns dann doch so ziemlich einsam auf unserem Posten, oder? Oder wir glauben dann irgendwie so der Lüge, das ist wirklich ein sehr schwieriges und sehr einsames Leben hier mit Jesus. Aber wenn wir alle das verinnerlichen, was durch Jesus geschehen ist, und es ist geschehen, wir müssen nicht mehr in Hoffnung auf irgendwas leben, sondern es ist schon passiert. Wir sind jetzt seine Boten, wir sind seine Briefe. In 2. Korinther 5,15 steht, wir also sind Gesandte an Christi Stadt. Und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist das, was auch der Johannes getan hat. Auf ihn hinweisen, durch unsere Worte und durch unseren Lebenswandel. Wenn wir das verinnerlichen, dann sind wir nicht mehr allein dabei. Wir sind viele. Und wir müssen das nicht mehr in der Hoffnung darauf tun, dass es irgendwann passiert, sondern es ist schon passiert. Halleluja. das ist ein wirklicher Grund zur Freude. Das ist nicht mehr nur Hoffnung, die darauf hofft, irgendwann mal was zu sehen, sondern es ist passiert. Unsere Hoffnung gründet sich darauf, was Jesus schon getan hat. Und dann kommt es zu dem Moment, wo Johannes und Jesus sich in einer sehr bedeutsamen Szene begegnen. Und das lesen wir jetzt in Matthäus 3, in den Versen 13 bis 17. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu, denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist dieser Moment, wo sich diese beiden Leben öffentlich berühren. Johannes, der letzte der Propheten, die auf den Messias hingewiesen haben, vor seinem Kommen, und Jesus, der Messias selbst. Das ist sozusagen eigentlich der Höhepunkt im Leben des Johannes, oder? Wenn wir uns sein Leben so vorstellen wie eine Bergwanderung, dann ist das ist doch der Gipfel sozusagen. Aber damit war es noch nicht vorbei. Johannes macht weiter. Er tauft weiter und er redet weiter. Johannes Mut und seine Liebe zur Wahrheit hat ihn irgendwann auch richtig in Schwierigkeiten gebracht. Er hat nämlich nicht nur dem Volk die Wahrheit sehr direkt ins Gesicht gesagt, sondern dann irgendwann auch dem Vierfürst Herodes, dem Machthaber. Dieser Herodes hatte nämlich seinem Bruder einfach die Frau weggenommen, also eigentlich seine Schwägerin. Und dann kam Johannes und hat ihm einfach gesagt, auf den Kopf zugesagt, dass er das nicht darf. Der hatte Mut, der Johannes. Und deshalb hat Herodes ihn dann ins Gefängnis geworfen. Er hat ihn nicht gleich getötet, denn Johannes war sehr beliebt beim Volk. Und der Herodes hatte dann Angst, dass er sich mit dem Volk wieder ein bisschen verscherzt. Deswegen hat er ihn im Gefängnis ziemlich lange behalten. Und dann kam auch eine gewisse Faszination dazu. Herodes fand nämlich Johannes eigentlich ziemlich interessant. Hat ihn also deswegen nicht getötet, aber lange im Gefängnis gelassen. Und der Johannes sitzt da und sitzt da ziemlich lang. Und er hört während der Zeit immer wieder Geschichten von Jesus. Also vielleicht haben ihn irgendwie Freunde besucht. Ich weiß nicht, wie er an diese Nachrichten kam. Aber fest steht, er hörte auch im Gefängnis darüber, was Jesus getan hat, währenddem Johannes da sitzt im Gefängnis. Hat zum Beispiel gehört, dass Jesus in Nain den Sohn einer Witwe auferweckt hat und dass da Wunder geschehen, ja, dass Jesus Menschen geheilt hat und so weiter. Und dann gibt's einen Zeitpunkt im Leben vom Johannes, wo ihn der Zweifel packt. Also auch ein Johannes hatte Momente der Schwäche, ja, der vielen Fragezeichen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, er wusste zwar eigentlich, wer Jesus ist. Es gab schon diesen Moment, wo er ihm begegnet ist und wo die Taube aus dem Himmel herabkam und so. Und trotzdem, irgendwann in dieser Zeit im Gefängnis, irgendetwas hat ihn dazu bewegt, doch nochmal nachzufragen. Da lesen wir in Lukas 7 in den Versen 19 bis 23. Er schickte sie zum Herrn, also seine Freunde, und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Zu jener Stunde heilte Jesus viele Menschen von Krankheiten und Leiden und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete ihnen: Geht hin und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Und ich weiß es selber auch nicht genau. Ich denke, wir können nur vermuten, warum Johannes diese Frage überhaupt gestellt hat. Vielleicht hätte er erwartet, dass Jesus als sein Cousin und der Messias, der gekommen ist, zu ihm kommt und ihn besucht oder ihn befreit, ich weiß es nicht. Dazu würde dann auch passen, dass Jesus sagt, selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Aber ganz genau können wir es uns nicht beantworten, denke ich. Was aber feststeht, ist, dass Johannes dann irgendwann geköpft wird durch Herodes bei einer Feier, wo dann Herodes' Frau über die Tochter den Kopf des Johannes fordert und genau das geschieht dann auch. Es ist eine sehr schauderhafte Geschichte, ziemlich grausam. Und Jesus sagt dann, sagt noch was zu Johannes in Lukas 7, 26 bis 28. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, ist größer als er. Und auf diesen letzten Satz, da könnte man jetzt schon wieder eine andere Predigt drüber schreiben, aber ich will hinaus auf den ersten Teil von Vers 28, wo es heißt, unter denen von einer Frau geboren, unter denen, die durch eine Frau geboren sind, ist keiner größer als Johannes. Er sagt hier, dass Johannes der größte Prophet ist. Ja? Und er begründet das gar nicht so ausführlich, aber es wird deutlich, dass Jesus extrem viel von Johannes gehalten hat. Jetzt haben wir uns die Geschichte von Johannes angeschaut und ich will noch auf einen weiteren Punkt eingehen, der mir so aufgefallen ist an Johannes. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt an seinem Wesen oder an der Art, wie er gelebt hat, dass das auch einer der Gründe ist, warum Jesus sagt, er ist der Größte. Ja? Es gibt eine Sache, die hatte Johannes total verinnerlicht. Die hat er gelebt wie kein anderer. Es gibt eine Aussage von ihm in der Bibel, die total heraussticht. Da gibt es einen Moment nach der Taufe von Jesus. Der Johannes hat ja nicht aufgehört zu taufen, sondern hat weitergemacht. Er ist nicht von der Bildfläche verschwunden. Und dann kommen seine Anhänger zu ihm und die sagen, hey Johannes, du, der, den du da neulich getauft hast, dieser Mann, der ist auf der anderen Seite vom Fluss und der tauft auch. Und zu dem kommen jetzt immer mehr Leute. Die gehen alle zu dem. Also ist ja klar, worauf die eigentlich hinaus wollten. Ja? Was ist die Antwort von Johannes? Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Und er sagt dann schon noch ein bisschen mehr außenrum, das könnt ihr aber selber nachlesen, aber es lässt sich mit diesem Vers zusammenfassen. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Und ich finde, das beschreibt absolut das Leben von Johannes. Der hat nicht seiner persönlichen Sternstunde entgegengefiebert. Für den war das nicht eine Erfüllung, dass er irgendwann eine Position hat und dass die Leute ihm nachlaufen. Er wollte durch seine Worte und durch sein Leben, ihm war das ganz klar, das ist mein Auftrag. Ich weise hin auf den Messias, der kommen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Ich muss abnehmen, aber er soll zunehmen. Er soll sichtbar werden durch das, was ich tue und durch die Art, wie ich lebe und durch die Worte, die ich sage. Das ist sehr simpel, finde ich, aber sehr gerade und sehr aufrecht und sehr demütig von Johannes. Er kannte seinen Platz. Und ich glaube, dass diese zwei Dinge, die sollen wir uns heute Morgen mitnehmen. Erstens, wir sind jenseits der Null. Wir wissen, der Erlöser ist schon da. Wir wissen, er hat sich uns bereits geschenkt. Wir müssen nicht mehr hoffen auf etwas hin, sondern wir dürfen uns freuen über das, was bereits da ist. Und wir dürfen ganz tief dankbar sein, ganz neu auch dankbar werden heute Morgen dafür. Und das Zweite ist, er soll zunehmen und wir sollen abnehmen. Unser Leben und unser Auftrag besteht nicht in irgendeiner Position, in einer tollen Berufung, die sich dann immer mehr aufbläht, sondern im simplen Hinweisen auf Jesus und im Vorleben von seinem Charakter. Wir dürfen leben und wir dürfen lieben und wir dürfen sein. Wir sind wichtig für ihn. Und gleichzeitig ist unsere Position und unser Ruhm hier auf der Erde unwichtig. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend manchmal, weil wir schon dieses Streben manchmal irgendwie in uns haben. Ja? Aber es ist auch unglaublich befreiend, Es kommt nicht auf unsere Rolle an und auf unsere Position. Worauf es ankommt, ist er. Und seine Liebe ist uns sicher. Die hat er uns geschenkt und er wird sie von uns nicht wegnehmen. Unsere Hoffnung ist schon gekommen und er muss zunehmen, aber wir sollen abnehmen. Amen.